Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Frida Kahlo ist sicher die Frau mit den imponierendsten Augenbrauen der Kunstgeschichte. Und nicht nur die, ihr ganzes Gesicht ist weltberühmt, auch weil sie es selbst dutzende Male auf farbenprächtigen Bildern verewigt hat. Ihre Stimme kannte man nicht bis zum heutigen Tage, und ob diese historischen Aufnahmen aus dem Archiv des 1975 verstorbenen Radiomoderators Álvaro Gálvez y Fuentes tatsächlich die Stimme der Malerin zu Gehör bringen, wird noch zu untersuchen sein. Hören können wir einen Text, den Kahlo 1949 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Karriere ihres Ehemannes, des berühmten Malers Diego Rivera, verfasst hatte.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos.
Der Romanistin Karin Genschow habe ich heute Nachmittag diese Sprachaufnahme vorgespielt. Sie hat eine Biografie über Frida Kahlo geschrieben und lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt. Was sagt Kahlo in diesem Text? Können Sie ein bisschen übersetzen? Und was sagt er über ihr Verhältnis zu ihrem Mann aus?
Ja, das ist in diesem Text, in einem sehr privaten Ton, spricht sie über ihn. Jetzt in diesem Fall, in dem kurzen Ausschnitt, den wir gehört haben, über sein Äußeres. Und also wer ihn vor Augen hat, wird sicher zustimmen, dass er von wirklich ausgesprochener Hässlichkeit tatsächlich war. Was aber sie natürlich ganz anders gesehen hat, aufgrund ihrer wirklich übermäßigen Liebe und geradezu Obsession eben für ihn. Sie beschreibt eben da jetzt seine Augen, die sehr weit auseinanderstehen, was ja auch in der Tat so ist. Was aber aus ihrer Sicht dann dazu führt, dass er ein wahnsinnig großes visuelles Feld damit abdecken kann und den ganz großen Blick eben auf die Welt hat, was sich dann in seinen Bildern auch zeigt.
Es gibt ja sogar ein Bild von Kahlo, das das Gesicht ihres Mannes Diego Rivera auf ihrer Stirn zeigt, wie eine Zeichnung in der Zeichnung quasi. Sie waren sich also sehr nah.
Genau, ja, auch mit Höhen und Tiefen sozusagen. Ne, das ist ja auch alles rauf und runter beschrieben worden, die also dramatischen, ne, auch Scheidungen und Wiederversöhnungen und so weiter. Aber ja, ganz offensichtlich, also war vor allem auf ihrer Seite eine sehr, sehr, sehr starke Bindung an ihn eben und auch eine große Bewunderung für ihn als Künstler, als Person, als Geliebter, als Vertrauter etc.
Sie war ja sehr viel jünger. Was würden Sie sagen, ist das jetzt ein Text von Kahlo, aber spricht sie ihn auch selbst oder liest sie ihn?
Wenn man das mal so rechnet gewissermaßen, ne, also wenn der Text 49 geschrieben ist und dann, also 54 ist sie gestorben, das heißt irgendwann dazwischen in diesen 5 Jahren müsste der gelesen worden sein, dass sie war dann eben schon auf jeden Fall Mitte, Ende 40. Also mir war diese Stimme irgendwie zu weich, wenn man beachtet auch oder hinzuzieht einfach, dass sie eine wirklich starke Raucherin war ihr ganzes Leben lang. Also auch dem Alkohol nicht abgeneigt war, um nicht zu sagen, auch durchaus, wie sie auch selber beschreibt, in verschiedenen Briefen auch, durchaus auch einfach sehr viel getrunken hat und so. Und dann mit über 40, Mitte 40, dann so eine weiche, fast süße Stimme, das scheint mir irgendwie nicht ganz überzeugend, aber ich kann es natürlich jetzt auch nicht
Es gibt ja einen Hinweis in einem Artikel einer Freundin Carlos, der französischen Fotografin Giselle Freund, in dem es heißt, Frida raucht, sie lacht, spricht mit einer wohlklingenden und warmen Stimme. Diese Stimme wäre also dann zu jung.
Ja, also irgendwie hätte ich mir jetzt aus all dem eher zusammengereimt, dass es eine tiefe Stimme ist und auch eher eine rauere Stimme, eben auch bedingt sozusagen durch den Lebenswandel, wenn man so will.
Es wäre ja möglich, dass ihre Stimme aufgenommen wurde. Wissen Sie was über ihr Kahlos Verhältnis zur Presse?
Nee, ehrlich gesagt, darüber ist nicht. Also sie ist ja zu Lebzeiten einfach auch gar nicht so gefragt worden sozusagen oder gar nicht so sehr beachtet worden. Also die ganz große Anerkennung kam ja wirklich auch erst lange nach ihrem Tod im Grunde mit der feministischen Rezeption in den 70er Jahren. Sie hatte ja auch ihre Einzelausstellungen, ihre kleineren, da wird sie schon Interviews gegeben haben, aber sicherlich, also das war ja frühe 50er Jahre, sicherlich auch alles nochmal in anderen Dimensionen, als das jetzt heutzutage laufen würde.
Frida Kahlo ist ein Mythos, sie hatte Kinderlähmung, einen schrecklichen Unfall, als sie 18 war, ihre Wirbelsäule war geschädigt, sie litt lebenslang an Schmerzen, malte dennoch weiter. Wie wird sie heute in Mexiko erlebt oder muss man sagen, immer noch gefeiert?
Ja, also ich denke, inzwischen ist die Rezeption auch durchaus durchwachsen. Sie ist definitiv eine wirkliche Pop-Ikone tatsächlich. Also egal, wo man sich auf der Welt befindet, wird man irgendwie Tassen mit ihrem Gesicht finden, T-Shirts mit ihrem Gesicht. Das ist sicherlich auch also in Mexiko irgendwie Grund und Anlass irgendwie zum, ja, um gewissen Stolz auch zu zeigen. Also man sieht ja, ne, diese Nachricht jetzt über ihre mögliche Stimme, die geht so durchs Internet, durch die Medien, sicherlich auch in Mexiko. Aber so auf der anderen Seite, denke ich, ist so zumindest, sagen wir mal, so eine gewisse Müdigkeit, glaube ich, auch inzwischen festzustellen bei einigen Leuten, die das, also gerade diese Ikonisierung auch tendenziell eher etwas suspekt finden. Letztlich, klar, wie das, ne, einfach auch bei so mythischen Figuren dann ist einfach auch jedes Detail irgendwie wichtig. Also ich würde da jetzt auch niemandem unterstellen wollen, er hätte absichtlich da irgendwie was gefälscht oder irgendwie vorgegeben in Bezug jetzt auf diese Audioaufnahme. Aber vielleicht ist da auch irgendwie ein gutes Stück Wunschdenken dann dahinter, einfach dieses Rätsel jetzt zu lösen und quasi der Öffentlichkeit einfach nochmal eine Sensation präsentieren zu können.
Frida Kahlo gilt als eine der großen Malerinnen des 20. Jahrhunderts. Hat man jetzt eine Aufnahme ihrer Stimme gefunden? Zumindest ist der Wunsch danach groß, meint die Biografin Karin Genschow. Der ungarische Regisseur Laszlo Nemes gelang, dem ungarischen Regisseur Laszlo Nemes gelang mit seinem Debütfilm unter dem Titel Son of Saul ein weltweiter Erfolg. Der Film ging auf eine nie dagewesene Weise die Gräuel der NS-Zeit ein und wurde dafür von der Kritik mit durchaus fragwürdigen Attributen wie Holocaust-Thriller belegt. Trotzdem, der Film begeisterte, weil die Kamera fortwährend nah an der Hauptfigur blieb. Der Zuschauer hatte das beklemmende Gefühl, in einem Vernichtungslager mit dabei zu sein, so liest man in den Kritiken. Und manch einer fühlte sich vielleicht aufgrund solcher Beschreibungen nicht dazu animiert, den Film anzuschauen. Aber jetzt gibt es einen neuen Laszlo Nemes-Film. Er spielt kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Budapest und heißt Sunset. Das klingt zunächst einmal etwas harmloser, Katja Nikodemus. Ist er das auch?
Ja, insofern, als wir uns hier nicht mehr im, ja, unaussprechlichen Grauen eines Konzentrationslagers befinden, sondern eben in Budapest des Sommers 1913. Und es herrscht hier das warme Licht der untergehenden Sonne. Der Film ist auch letztlich die einzige Metapher eines Untergangs, vielleicht auch brutalen Untergangs. Und wir folgen hier einer jungen Frau, Iris, gespielt von der ungarischen Schauspielerin Juli Jakab. Und diese Frau stellt sich in einem luxuriösen Hutladen vor, der offenbar einmal ihren Eltern gehört hat. Das ist auch ganz toll von der Ausstattung her gemacht. Und diese Eltern, die sind offenbar in einem Feuer umgekommen. Und man merkt, dass der heutige Betreiber dieses Hutladens in Budapest, der möchte nicht daran erinnert werden. Er weist Iris ab, also heutig immer im Jahr 1913. Und jetzt folgt die Kamera dieser jungen Frau zum Hotel, durch die Stadt, auf ein ominöses Fest außerhalb von Budapest. Und da hier immer das gleiche Licht herrscht, eben dieses Sonnenuntergangslicht, hat man wirklich das Gefühl, wir sehen einem Traum zu, letztlich einem melancholischen Traum, in dem wir eine der Hauptstädte des KOK-Reiches erleben, in ihrem multikulturellen Gewusel, in ihrer Blüte. Und wir spüren aber eben auch schon die Aggression oder Spannung und die Fliehkräfte, die auf dieses Reich einwirken. Mhm.
Nämlich Handschrift ist aber dennoch zu erkennen. Also Sie sagten schon, es geht wieder um eine Suche.
Ja, also dieses filmische Verfahren, das ähnelt schon sehr dem Film, den Sie erwähnt haben, Son of Saul, der im KZ spielt. Und auch hier in Sunset heftet sich die Kamera eben wie ein Magnet an die Hauptfigur, die etwas sucht. Wir wissen aber nicht was. Und die Hintergründe, das ist schon interessant, die bleiben meist unscharf. Also fast nie öffnet sich das Bild zum Überblick, zu einer totalen. Und dieses Ausschnitthafte, das hat eben auch was wirklich Anstrengendes, weil wir uns eben im wahrsten Sinne des Wortes nie ein Bild machen können. Und zumal auch das gesamte Geschehen sehr mysteriös bleibt. Also immer wieder ist von einem Bruder der Heldin die Rede, der offenbar ein brutaler Verbrecher geworden ist. Sie wandelt durch rätselhafte Etablissements in diesem Budapest des Jahres 1913. Da geht irgendwas Brutales vor, wir wissen aber nicht was. Und ich muss sagen, ich hatte schon große Schwierigkeiten mit dem Vorgänger Son of Saul. Ich fand eben dieses Spiel mit Unschärfen nach gerade obszön. Für mich war das der diffus, ja, voyeuristische Blick auf das Innere eines Konzentrationslagers. Und dass Nemes hier das gleiche oder fast identische Verfahren für einen Blick auf die letzten Tage ja der KOK-Monarchie anwendet, bestätigt mich ein bisschen in dieser Kritik.
Sprechen wir nochmal über Juli Jakab, die Schauspielerin. Wie trägt sie so die Last dieser so dominanten Hauptfigur? Immer wird in ihrem Gesicht, las ich, abgefilmt, ihre Empfindungen. Kann sie das tragen?
Ja, das spricht sehr für sie, denn dieses Gesicht ist eigentlich sehr selten frontal zu sehen. Interessanterweise hat man gar nicht das Gefühl, dass es sich hier um eine Last handelt oder dass sie etwas tragen muss, sondern diese junge Schauspielerin, die sieht man meistens von hinten oder im Halbprofil. Die Kamera folgt ihr ja. Und das erinnert ein bisschen an die Rückenansichten von Caspar David Friedrich teilweise. Also sie spielt das toll, unbewegt, aber dann wieder mit einer großen persönlichen Präsenz. Aber wie gesagt, der Blick des Zuschauers fixiert sich nicht auf ihr Gesicht.
Kommen wir nochmal zum Hutladen. Ist das was Dokumentarisches darin auch? Irgendwas Firmengeschichtliches? Oder ist das wirklich Requisite und Ausstattung mit den schönen Hüten?
Ja, die sind schon sehr, sehr schön und besonders, diese Hüte um 1913. Diese Hüte sind auch letztlich ein schönes Requisit für eine untergehende Welt. Es geht ja darum, dass diese Firmengeschichte der Familie Leiter, dass da was Ominöses passiert ist. Und ja, diese Hutmacher-Dynastie, was ist da aus denen geworden, fragt man sich. Und in diesen Hüten verbindet sich schon eine künstlerische Kreativität mit Handwerk. Und das trägt eben zur Atmosphäre des Films bei. In wenigen Minuten, in wenigen Monaten wird da der Erste Weltkrieg ausbrechen. Und danach werden eben Europas Frauen solche ausladenden Hüte nicht mehr tragen.
Wie ist so Ihr Gesamturteil dann? Krankt der Film ein bisschen daran, der Zweite zu sein nach einem so großen Debüt?
Ja, ich finde, er krankt eben ein bisschen daran, dass man jetzt merkt, dass es sich um ein ästhetisch aufgesetztes Verfahren handelt und nicht um die Suche nach einer Form für ein bestimmtes Thema, weil sich beide
eine
Filme,
Masche.
Ja, ein bisschen, man könnte sagen, eine Masche oder eine Manie, auch eine Obsession. Ja, vielleicht ist hier auch so ein atmosphärischer Kommentar zum hetzerischen Nationalismus eines Viktor Orban in dieser untergehenden Welt, in der dann ja auch so seltsame Hasseruptionen ausbrechen. Aber letztlich, man könnte positiv von der großen Offenheit dieses Films sprechen, im negativen Sinne von einem eher vagen Konzept. Und dem Urteil würde ich mich ehrlich gesagt dann doch anschließen.
Katja Nikodemus über den neuen Film des ungarischen Regisseurs László Nemes. In seinem Wunschkonzert von 1971 erzählt der Dramatiker Franz Xaver Krütz in einer akribisch genauen Schilderung von den letzten Alltagsverrichtungen einer einsamen Frau vor ihrem Selbstmord. Ein Theater ohne Worte, begleitet nur vom Wunschkonzert im Radio. Der junge Regisseur Ersan Montag hat diese Einsamkeit am Staatstheater Gent mit einer Doppelbesetzung mit den Zwillingsschwestern Doris und Nathalie Bokongongo-Nukumo inszeniert. Antigone, Ophelia, Hedda Gabler. Von Anfang an weiß das Publikum, dass diese Frauen im letzten Akt sterben werden. Das ist auch bei The Living so, doch die Unausweichlichkeit des Todes hat Montag in einem Spiel mit der Zeitlogik gebrochen. The Living, das Wohnzimmer, das nun als deutsche Erstaufführung am Berliner Hau zu sehen ist, war die letzte Premiere dieser ersten Spielzeit des Schweizer Milo Rau am NT Gent. The Living und die Genter Saison bewertet jetzt Eberhard Spreng.
Eine doppelte Küche. Jeweils ein Tisch mit drei Stühlen, eine Küchenzeile, ein Vogelkäfig, das Ganze in spiegelbildlicher Anordnung. Der Boden durchgängig im Schachbrettmuster ausgelegt. Einheit in der Zweiheit. An der Stirnseite thront das Bild eines Monarchen in paternalistischer Pose. Es ist Leopold II., der für die Kongo-Gräuel verantwortlich ist, für einen blutigen Kolonialismus mit 10 Millionen Toten. Auch er ist in beiden Küchen zu sehen. Links allerdings steht auch ein gewaltiger Pferdekopf, die Nachbildung aus dem Reiterstandbild Leopold II. Im belgischen Ostende. In der rechten Küche eine schwarze Frau im blauen Kleid, genau wie das Tapetenmotiv Baumblüte mit Meisen. Zu einem ohrensprengenden Soundtrack greift die Frau in der Küche zur Flasche, hört dann eine Radiosendung mit dem rückwärts laufenden Ain't No Sunshine von Bill Withers, hockt an der Wand, geht zum Spiegel, dreht schließlich den Gasherd auf und steckt den Kopf hinein. In seiner surrealistisch überformten Version des Wunschkonzertes von Franz Xaver Krütz lässt Ersan Montag im Theater deutlich vernehmbaren Gasgeruch verströmen, bevor eine zweite Performerin nunmehr links die Vorgeschichte der eben gesehenen Handlung aufführt, bevor diese wiederum wie im Film zurückläuft. Dann synchronisieren sich die Körperbewegungen der Zwillingsschwestern Doris und Nathalie Bakongo-Kumu bei ihren Küchenverrichtungen in einer aufregend präzisen Choreografie des Alltags. Montags kunstvolle Spiele mit theatraler Installation, Bilderpoesie, dem Spiel mit der Zeitparadoxie, mit Doppelung und Parallelwelt und leicht variierender Wiederkehr des Selbstmordmotivs endet mit dem Ausbruch aus dem Zwang. Die eine tritt ein in die Küche der anderen, zerrt sie aus dem Gasherd, hängt Leopolds Bildnis ab, stürzt den Pferdekopf um und tritt hinaus ins Freie. Das koloniale Erbe, das hier mitschwingt, ohne dass das Theater es kurzschlüssig auf die Selbstmordhandlung bezöge, kann überwunden werden. Es gibt keine Fatalität. Mit diesem wunderbar poetischen und rätselhaften Theater der Wortlosigkeit endet eine Genter Saison, die immer wieder um Themen des kolonialen Erbes kreiste. Auch Luc Percevals Auseinandersetzung mit belgischer Kolonialgeschichte war ein Dokument der Suche nach einer neuen Ästhetik der Dekolonisierung. Milo Raus' erste Spielzeit am Entichent wird vor Ort als Erfolg gewertet. 80% Platzausnutzung, ca. 38.000 Zuschauer haben es besucht, 42.000 Zuschauer erreicht es bei Tourneen außerhalb von Gent, wie zum Beispiel beim gestrigen Gastspiel von The Living am Berliner Hau. In der Genter Öffentlichkeit war der berühmte Regisseur sehr präsent, vor allem seine Eröffnungsinszenierung Lamb Gods, das Lamm Gottes. Er war mit einer Produktion erfolgreich, die vorab in der Presse mit Skandalmeldungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, um dann die diverse belgische Gesellschaft mit einem spirituellen Versöhnungsangebot zu einen. Rund um die Theaternachbildung des berühmtesten Kunstwerks der Stadt, des Genter Altars. Weniger überzeugte Milo Raus, im Nordirak entstandener, aber auch deutlich komplexerer Orest in Mosul. Wie auch in anderen Arbeiten trat dort ein gemischtes Ensemble auf, in dem sich die Diversität der belgischen Gesellschaft spiegelt. Politisch hat sich das Entichent sehr deutlich positioniert in den Konsensräumen der linken Bürgerlichkeit. Auch der Beweis, dass mit Milo Raus ein Regisseur der freien Szene ein festes Haus leiten kann, um dort Produktionsweisen zu reformieren, ist erbracht. Aber in der Frage, ob das Entichent das Stadttheater der Zukunft sei, wie ein stolzer Schriftzug über dem Theaterportal verkündet, sind Zweifel angebracht. Denn die Genter Zuschauerzahlen sind im Vergleich zu einem deutschen Stadttheater in einer Stadt vergleichbarer Größe wenig beeindruckend. Der Grund sind viele Schließtage und die Tourneebetriebsamkeit des Theaters. Milo Raus versucht die Fusion von zwei grundverschiedenen Theatersystemen. Das deutsche, das lokal verortet, für seine jeweilige Stadtgesellschaft wirkt, und das französische und internationale, das für seine Wahrnehmung auf Co-Produzenten und Tourneereisen angewiesen ist. Frankreich kennt es seit Jahrzehnten und dessen Theaterleute beneiden die Deutschen regelmäßig für die Potenziale des deutschen Modells. Die Suche nach dem Theater der Zukunft kann also auch am Entichent weitergehen.
Eberhard Spreng erlebte die erste Spielzeit von Milo Raus in Gent. Das Hotel Gaillard an der Place General Catrou im 17. Arrondissement ist ein besonders prachtvolles Beispiel für den Baustil der französischen Neorenaissance. Einst war es eine Bankiersvilla der Familie Gaillard. Später hatte die Banque de France hier ihren Sitz. Bereits vor 15 Jahren wollte die Bank ihr Wirtschaftsmuseum hier eröffnen. Morgen wird die Cité de l'Économie et de la Monnaie eröffnet, ein Wirtschaftsmuseum, dessen Dauerausstellung sich an ein großes Publikum richtet. Ziel ist es, das Weltwirtschaftsgeschehen verständlich und interessant zu machen. Das Museum gehört der Banque de France, beteiligt sind unter anderem das Erziehungsministerium und verschiedene Akademien. Übrigens, was das Ganze gekostet hat, dazu konnte unser Korrespondent Jürgen König nichts in Erfahrung bringen.
Die Cité Éco, die Stadt der Wirtschaft und des Geldes, ist ein Ort zum Staunen und Bewundern und mit seinen vielen interaktiven Möglichkeiten ein idealer Ort auch für all jene, die sich bisher nicht für Wirtschaftsthemen interessierten. Xavier Limagne, Museumswissenschaftler und maßgeblich an der Gestaltung des Hauses beteiligt.
L'économie fait un peu peur et puis en même temps les citoyens se rendent bien compte que
die Wirtschaft macht ein bisschen Angst. Gleichzeitig ist aber den meisten Menschen klar, dass sie, wenn sie etwas von der heutigen Gesellschaft verstehen wollen, dass sie dazu auch wirtschaftliche Zusammenhänge kennen müssen. Denn auch wenn sie sich nicht für die Wirtschaft interessieren, interessiert sich die Wirtschaft doch für sie. Also, wenn man aufgeklärte Bürger haben möchte, ist es unverzichtbar, diese Dinge zu verstehen.
Donc si vous voulez être des citoyens éclairés, eh ben il est indispensable de comprendre ce sujet-là.
An großen Tischen mit bis zu 10 Computerkonsolen können Besucher per Chat zu anderen Besuchern Kontakt aufnehmen. Auch Mitarbeiter des Museums beteiligen sich, in der Regel Wirtschaftswissenschaftler. Man kann zum Beispiel kaufen und verkaufen, von der einzelnen Hose über Rohstoffe und Aktien bis zu ganzen Unternehmen. Je nach Themenbereich werden auch verschiedene Rollen angeboten. Zwei Spieler treten etwa als Unternehmer im Sportschuhgeschäft gegeneinander an. Nicolas Vinci von der Cité Éco.
Les joueurs vont avoir trois options: innover, réduire les coûts ou faire de la promotion et du marketing.
Die Spieler haben drei Möglichkeiten. Sie können Neuerungen einführen, sie können Kosten senken oder intensives Marketing betreiben. Je nachdem, für welche Möglichkeit man sich entscheidet, gewinnt man Marktanteile oder auch nicht. Das heißt, einer der beiden Spieler wird gewinnen. Oder beide gewinnen, indem sie den ganzen Markt dominieren, weil sie sich auf verschiedene Spezialgebiete konzentrieren. In einem perfekt nachgebauten Konferenzsaal können ganze Klimagipfel inszeniert werden, argumentieren die einen etwa, für ihr Land sei wirtschaftliche Expansion überlebenswichtig, halten andere vielleicht mit klimapolitischen Begründungen dagegen. Wo der Sachverstand fehlt, stehen wiederum Fachleute bereit zum Gespräch. Xavier Limagne.
Ce que l'on veut, c'est surtout rendre l'économie accessible à tous, intéressante.
Wir wollen das Wirtschaftsgeschehen verständlich und interessant machen und zur Diskussion stellen. Wirtschaft, das heißt ja auch, eine Wahl treffen zu können. Wenn man die Ökonomen im Fernsehen hört, hat man oft den Eindruck, wir alle hätten überhaupt keine Wahl. Außerdem sprechen sie oft in einem Fachjargon, den außer ihnen niemand versteht. Also konfrontieren wir sie mit den Ansichten der Besucher, bringen beide Seiten zusammen. Aber um diskutieren zu können, braucht es ein Minimum an Wirtschaftskultur. Man muss die Konzepte verstehen. Damit man die Konzepte verstehen kann, erzählt die Ausstellung wie nebenbei 8500 Jahre Wirtschaftsgeschichte, von den ersten Tausch- und Handelsaktivitäten bis zu den komplexen globalen Wirtschaftsstrukturen unserer Zeit. Sie erklärt Unternehmensformen, wirtschaftliche Mechanismen, Theorien zur Schaffung von Wohlstand, zum internationalen Handel, zur Geldpolitik, zur Ungleichheit der Einkommen, zur Rolle des Staates und der Gewerkschaften. Dazu gibt es Schautafeln und Grafiken, Plakate, Fotos, Filme, Collagen, Skulpturen. Eine ist meterhoch und zeigt hunderte Objekte, die alle einmal irgendwo auf dieser Welt als Geld benutzt wurden. Perlen, Muscheln, Ketten, Amulette, Federn, Masken, Münzen, Banknoten. Als Gebäude wurde ein architektonisches Meisterwerk der Neorenaissance wiederhergerichtet, ein kleines Schloss, 1878 erbaut vom Bankier Émile Gaillard. Eine Villa aus Marmor, Backstein und Glas mit verzierten hohen Holzdecken und getäfelten Wänden. 1923 übernahm die Bank von Frankreich den Bau. Die Privaträume des Bankiers wie die Geschäftsräume inklusive Schalterhalle und Tresorraum bilden nun einen grandiosen Rahmen für die Auseinandersetzung mit den Wirtschafts- und Menschheitsfragen von heute. Paris hat viele herrliche Museen, nun ist noch ein wahres Juwel hinzugekommen.
Jürgen König hat das neue Wirtschaftsmuseum in Paris besucht. Zum Anfang dieser Sendung ging es um eine Stimme, jetzt noch einmal in den Kulturnachrichten von Stefan Koldorf.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Wie oft mag er diesen Satz gesagt haben? Einige tausend Male bestimmt, denn fast ein Vierteljahrhundert lang, von 1974 bis 1998, war Wilhelm Wieben der Mann, der um 20 Uhr die Tagesschau ins Wohnzimmer brachte. Und das hieß damals noch in fast jedes Wohnzimmer. 1935 in Hennstedt im Dietmarschen geboren, war Wieben ausgebildeter Schauspieler. Hochdeutsch, sagte er einmal, habe er erst in der Schule gelernt. Wieben stellte seine Stimme auch für Filme und Popsongs zur Verfügung und schrieb Bücher, aus denen er auch öffentlich las. Im Alter von 84 Jahren ist Wilhelm Wieben heute in Hamburg gestorben. Wann das Humboldt-Forum in Berlin eröffnet werden wird, steht zurzeit wieder in den Sternen. Wir haben gestern berichtet. Heute nun gibt es ähnliche Nachrichten aus Köln, auch so eine Kandidatin für den noch zu gründenden Preis für gelungene Bauvorhaben. Dort entstehen in der Innenstadt, auf dem Platz vor dem Rathaus, ein jüdisches Museum und ein unterirdischer archäologischer Rundgang. Beide werden nun, wie die Stadt bekannt gegeben hat, nicht wie geplant im Juni 2021 eröffnet werden können. Und teurer als die zunächst veranschlagten 48, im Laufe der Jahre dann 77 Millionen Euro, wird es auch noch einmal werden. Störungen im Bauablauf seien der Grund, so die Stadt. So müssten unter anderem benachbarte Gebäude wie das Rathaus erst noch saniert werden. Über einen neuen möglichen Fertigstellungstermin und zu den Kosten will sich die Verwaltung nun im Herbst äußern.
Es folgen die Nachrichten und die Informationen am Abend. Darin ein Thema unter anderem, ein Zwischenfall am Golf von Oman. Offenbar gab es dort einen Angriff auf zwei Tanker. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.